Da kann ich schon verstehen, dass da das Gefühl bleibt, ich kann gar nicht mehr im Hier und Jetzt leben, sondern ich bin halt nur sozusagen schon mit 25 oder 30 auf meine Rente zugewandt. Und wenn ich dann vielleicht mit meiner Freundin Kaffee trinken gehe und die trägt meine Bluse, ist das immer wie so ein kleines Geschenk.
Das ist schön.
Was glaube ich eigentlich und was gebe ich auch unbewusst meinen Kindern weiter? Weil dieses Unbewusste, das ist so tricky. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Schwungmasse, der Finanzheldinnen-Podcast.
Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast für eine neue Schwungmasse-Podcast-Folge. Ich bin Alicia und führe dich kurz durch die heutige Folge. Svetlana und ich haben im Let's Talk About ein bisschen geplaudert, wie wir unsere Kleidung kreiseln lassen, sie tauschen, verschenken, spenden oder verkaufen, was wir an Secondhand-Shopping mögen und welche Tipps Svetlana als Vintage-Shopping-Queen für uns auf Lager hat. Im Deep Dive spreche ich mit Kerstin Franz und Isabel Nägele darüber, wie man den Geldumgang von Kindern formen kann. Die beiden haben gemeinsam Millemaus als Marke für kindgerechte Finanzbildung gegründet und ein Erstlesebuch geschrieben, da sie aus eigener Erfahrung wissen, wie wichtig ein früher spielerischer Umgang mit Geld ist. Finanzen in der Familie zum Gesprächsthema zu machen, ist der Grundstein für eine selbstbestimmte Zukunft. Zum Schluss gibt's in der Community Corner eine Einschätzung von Expertin Svetlana, wie man nicht nur fürs Alter sparen kann, denn das Leben im Hier und Jetzt wird ja auch immer teurer. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Let's talk about. Lieber Alicia, let's talk about Secondhand Shopping. Das wäre ein Thema, was ich gerne mal besprechen würde, weil ich gerade wieder am Wochenende so eine Erfahrung gemacht habe oder eine unserer regelmäßigen Erfahrungen und dann dachte ich, boah, die würde ich gerne mal teilen und würde gerne mal hören, wie du das machst oder wie es auch Freundinnen von dir machen. Und zwar, wir hatten nämlich am Wochenende mal wieder, wir machen das zweimal im Jahr, wir treffen uns mit 5 Mädels und jeder bringt das aus seinem Kleiderschrank mit, was er nicht mehr trägt. Mhm. So. Und wir haben jetzt auch das Glück, dass wir alle relativ ähnlich so, also auch ähnliche Größen tragen, so dass das ganz gut handelbar ist. Und das ist irgendwie schon sehr nett, weil du einfach extrem günstig, auch irgendwie nachhaltig manchmal neue Sachen findest. Und ich freue mich immer, wenn bei mir auch was weg ist, was dann auch noch jemand anderes weiter trägt. Und wenn ich dann vielleicht mit meiner Freundin Kaffee trinken gehe und die trägt meine Bluse, ist das immer wie so ein kleines Geschenk.
Ja, das ist schön. Aber tauscht ihr dann oder verkauft und kauft ihr untereinander?
Also es kommt so ein bisschen auf den Wert drauf an. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel von der einen 3 Teile nehme und sie nimmt 3 Teile von mir, dann wird das jetzt nicht betraglich ausgeglichen. Wenn du jetzt wirklich irgendwas sehr Neues hast, na, wo du so sagst, das würde ich sowieso bei Vinted vielleicht auch verkaufen. Weil zum Beispiel, das mache ich auch gerade ganz gern. Jedenfalls gerade bei Marke läuft das ganz gut. Finde ich das schon auch fair, wenn man sich da untereinander einen Preis für zahlt oder sagt, der nächste Kaffee geht auf mich oder ne, oder der nächste Wein, wie auch immer. Aber an sich sind das immer 2 Termine im Jahr, auf die freue ich mich. Also ich gehe einmal so meinen Kleiderschrank durch. Zum einen ist der dann immer relativ, naja, aufgeräumt. Ich sag ja Capsule Wardrobe will ich aufbauen. Also aufgeräumt ist er, aber er wird nie zugemüllter. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist viel besser, nachhaltiger. Und irgendwie ist das auch ein anderes Shoppen, als wenn ich jetzt in irgendeinen Laden gehe und sage, ja, da gehe ich vielleicht hin, wenn ich was ganz Gezieltes brauche. Keine Ahnung, ich brauche eine helle White Leg Jeans und ja, dann kann es so sein, aber ansonsten finde ich gerade dieses Überraschungsshoppen, was ja auch sehr budgetschonend ist, also wir mögen es sehr. Gibt ein nettes Getränk und irgendwie ist das ein bisschen...
kann man sich ja nett machen.
Ja, und halt, ich meine, man ist ja untereinander auch extrem ehrlich, so dass man auch wirklich so sagt, was sind gerade deine Bedenken, mit was kannst du es auch kombinieren so. Und das sind ja sonst Personen, ich würde sonst nie zu 5 shoppen gehen. Das wäre für mich totaler Stress.
Ja.
So, wenn ich wirklich was brauche. Aber hier ist es ja jetzt so, angenommen, ich finde nichts, ist das ja überhaupt nicht schlimm. dann hatte ich trotzdem eine nette Zeit. Und ja, und so finde ich, da hat Mode viel Nachhaltigkeit bei mir gewonnen.
Absolut, kann ich gut nachvollziehen. Und man hat einen Shoppen ohne diese Reizüberflutung. Weil manchmal, wenn man in die Stadt geht und sich dann vielleicht genau vornimmt, diese helle Wide-Leg-Jeans zu kaufen, dann muss man am Ende in 5 Läden gehen, um dieses Teil zu bekommen. Und bei dem Event hast du ja dann vielleicht Glück und es ist eine dabei. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber also es ist mehr so dieses, ja, überraschen lassen und aber auch nicht so reizüberflutet dann rauszugehen. Beim Online-Shopping ja genauso. Also da ja, weiß man ja gar nicht.
Ja, dann an Jeans, wo ich denke, habe ich schon gar keine Lust mehr.
Ja, ja, genau. Ja. Und am Ende muss ja auch passen. Und das ist ja bei Hosen eh immer so eine Sache. Aber gutes Konzept. Bei mir funktioniert das leider nicht so, weil ich mit meinen Freundinnen einfach nicht so die gleiche Größe habe. Also alleine,
ja, das ist ein Argument.
Was jetzt vielleicht die Hosenlänge angeht, da wird es vielleicht vom Umfang passen, aber die ist halt meinen Freundinnen dann echt 20 Zentimeter zu lang. Also da muss dann immer noch die Änderungsschneiderei am Ende mit rein. Das geht ja auch, oder?
Wollte ich gerade sagen, das geht ja auch. Das haben wir auch. Wir haben auch einen, so, ich habe auch bei meiner einen Freundin, da ist es mir dann zu lang. Mhm. Aber da muss ich so sagen, dadurch, dass ich nichts dafür bezahlt habe und dann vielleicht 10 € fürs Kürzen zahle, das ist ja nicht so eine sehr aufwendige Änderungsarbeit, ist es mir das dann wert? Das kalkuliere ich dann auch für mich mit ein. Das ist ja so, ich sage ja sonst auch, du weißt, es gibt bei mir so eine Boutique in meinem Ort, wo ich sehr gerne einkaufen gehe, die aber schon sehr hochpreisig ist und ich gehe ja immer nur einkaufen, wenn die Sale haben. Und dann habe ich das immer, dass mir die Hosen dort zu lang sind, wenn ich dort eine kaufe, kalkuliere das bei dem reduzierten Preis aber locker mit ein, dass ich noch 10 € Änderungsgebühr drauf habe. Ja. Das finde ich, ist für mich, das ist für mich fein.
Ja, also trotzdem zusammenfassend finde ich es einen guten Anlass. Du, 2-mal im Jahr musst du ja deinen Kleiderschrank einmal auf links drehen.
Und einmal hast du so eher, gehst du, na, jetzt haben wir es natürlich anders gemacht. Du kaufst ein bisschen auch antizyklisch. Wir haben jetzt natürlich so die Wintersachen aussortiert, die dann so waren. Aber manchmal ist es auch durchmischt. Also von da finde ich das richtig gut. Und ich bin auch gerne eine Secondhand-Shopperin und habe mittlerweile auch wirklich 2 Freundinnen so angesteckt, weil auch so, ich finde, Secondhand-Laden oder Secondhand-Laden ist nicht gleich Secondhand-Laden. Also gerade hier in Hamburg gibt's auch welche, da gehst du halt rein und denkst, boah, wie riecht's hier? Und die wollen auch wirklich für, nicht finde ich in meinen Augen, für dreckige, teilweise kaputte Klamotten sehr viel Geld haben. Aber es gibt auch so 2, 3, die eher so, ich nenne es mal ein bisschen Marken-Secondhand haben, die so ein bisschen, ja, eine andere Preiskategorie anstreben. Und wenn du da kaufst, also da haben wir schon wirklich ab und zu echt zu Schnapper gemacht. Und da habe ich meine Freundin schon mit angefixt, sodass wir da auch regelmäßig sagen, komm, wollen wir heute mal wieder so einen Secondhand-Samstag machen, weil es sind ja dann nur, also nur 3 Läden und die sind klein, so wie du sagst, du hast nicht diese Überforderung. Und das ist ja eh etwas, danach habe ich überhaupt keinen Bock mehr zu shoppen. Und wenn du dann aber so einen geilen Schnapper machst, finde ich, da freuen wir uns dann schon immer sehr drüber. Das ist schon richtig schön.
In die Läden möchte ich auch mal gehen.
Das machen wir mal. Wenn ich in
Hamburg bin.
Man kann es halt nur nicht versprechen, weil du weißt eben nicht, wenn du sagst, ich brauche jetzt das und das für einen Job, dann geht's nicht. Es funktioniert einfach, entweder da ist was oder da ist nichts.
Ja, ja.
Und wenn man ehrlich ist, also bei mir jedenfalls ist es so, ich habe hier auch genug andere Sachen. Und wenn es irgendwas Konkretes gibt, weil, wie gesagt, ich brauche jetzt eine helle Wide-Leg-Jeans, auch vielleicht irgendwie für ein Business-Outfit, ja, das kaufe ich mir dann. Da warte ich jetzt nicht, dass ein Reiter die aussortiert oder so. Dann gehe ich so auf die Suche. Aber dadurch gehe ich wesentlich weniger shoppen. Also das musst du sagen. Da gehe ich wesentlich weniger shoppen. Und ich bin auch ganz froh, mein Sohnemann macht es auch mittlerweile gern. Und wir gehen auch mal zu so Nachtflohmärkten oder so, so abends. Und mittlerweile bist du da, ja, weißt du schon, wo sind gute, wo hast du mal Schnapper gemacht, wo kriegst du auch was Gutes. Und das macht auch generationsübergreifend für dich viel Spaß. Und wie gesagt, es ist echt budgetschonend.
Ja, da kann ich mir auf jeden Fall noch eine Scheibe von abschneiden. Ich habe bisher noch nicht so die positivsten Erfahrungen mit Vintage-Shopping gemacht. Ich war genau in diesen Läden, die ein bisschen gemuffelt haben und auf den Flohmärkten, wo irgendwie auch mehr Ramsch als wirklich noch was zu gebrauchen verkauft wurde. Und wenn man dann so Negativerfahrung hatte, dann ist die Motivation, das noch 5-mal zu probieren, irgendwie nicht ganz so hoch. Also ja, vielleicht versuche ich es dann mal in einer anderen Stadt. Das kann ja ein Anreiz sein. Aber was ich sonst mit meiner Kleidung mache, ist, dass ich sie einer Freundin gebe, die ist ein bisschen jünger. Und die guckt einmal durch und wenn bei ihr nichts dabei ist, dann gibt sie es noch in ihrem Freundinnenkreis weiter. Und wenn alle nichts gefunden haben oder beziehungsweise schon ein paar Teile weg sind, aber immer noch quasi ein paar wieder an mich zurückgehen, dann gebe ich sie der Haushälterin von einer befreundeten Familie. Und die kommt aus Rumänien und gibt es dann an ihre Familie aus ihrem Land. Also da weiß man dann auch, okay, es kommt dann auch da an, wo es in Zweifel noch gut gebraucht werden kann und ist dann, hat eher den Spendencharakter, als dass ich da entweder was getauscht oder sogar verkauft habe. Aber dann weiß ich zumindest, es landet nicht irgendwo.
Das finde ich auch schön. Also das machen wir mit den Sachen, die bei uns nicht weggehen und man will sie nicht wieder bei sich einsortieren. Natürlich, die gehen bei uns auch ans Sozialkaufhaus. Da gibt es dann so eine große Tüte und eine von uns bringt die dann dorthin und das finde ich irgendwie dann auch total fein, weil wir hätten ja, sind eh immer nur Sachen, so wie bei dir auch, die auch wirklich noch sehr gut tragbar sind.
Ja.
Ich muss sagen, also so, wenn es so Marken sind, die verkaufe ich auch gern bei Vinted.
Also ja, da bist du eh die Queen. Also das sagen wir ja auch hier im Team immer mal gerne. Das ist. Ja.
Und ich finde da aber auch immer Schnapper, aber so, da musst du konkrete Sachen suchen. So ist es immer für mich, wo ich dann sage, wenn ich konkrete Sachen suche, finde ich, ist das eine schöne Plattform und eben ab einer bestimmten Marke oder auch einer Größenordnung, dann lohnt es sich auch. Also für 3 Euro verkaufe ich jetzt auch nicht, weil da finde ich, ist es jetzt mit der Schickerei auch nicht so nachhaltig, na, mit den Transportwegen. Aber wenn du noch mal für eine Jacke irgendwie 40 oder 45 Euro bekommen kannst, die eben mal wesentlich teurer war und jemand freut sich drüber, ist das ganz toll. Und am schönsten finde ich es immer, wenn du dann so einen liebe Kommentar bekommst, wenn sich die Menschen so drüber freuen, weil sie das Teil schon mal gesucht haben und es ihnen damals zu teuer war. Ja. Ich finde, da geht mir mein Herz auf und dann denke ich, ja, genau dafür mache ich das.
Und genau diese Erfolgserlebnisse brauche ich auch noch. Also ich habe auch eine Freundin, die das sehr erfolgreich mit Möbelstücken schon gemacht hat. Und ich habe ja auch erzählt, dass ich jetzt umgezogen bin und jetzt passt eine Stehlampe hier nicht mehr rein. Die versuche ich jetzt auch schon seit Wochen irgendwie zu verkaufen. Also mir tut's im Herzen weh, weil ich sie nach wie vor total schön finde. Aber es passt halt nicht mehr. Aber jetzt muss ich sie am Ende irgendwie da auch für günstiges Geld verkaufen. Das tut mir dann weh. Aber ja,
das stimmt. Das kenne ich von meiner Mutter und so auch, wo ich dann sage, ja, aber Sachen haben nun mal ihre Zeit. Und was ist die Alternative? Man müllt sich voll. Da weißt du ja, das hasse
ich. Das wollen wir nicht.
Ja, das wollen wir nicht. Aber wir wollen da Klarheit und Struktur haben. Und deswegen finde ich, ja, dann ist es manchmal so, man kann nicht immer erwarten, dass man, wo man selbst für Geld ausgegeben hat, dass alle anderen das dann gebraucht irgendwie einem noch bezahlen. Muss ja auch nicht so sein. Muss, bevor es bei mir rumsteht und es überhaupt kein Invest für mich gibt, ne, was ich dafür bekomme, dann sind es eben nicht die erhofften 50, sondern vielleicht nur 10 Euro. Oder eben auch, und da bin ich auch eine Freundin von, einmal mir wirklich auf dem Flohmarkt. Also wir planen das dies Jahr auch, was eben so schön ist, weil eben Sohnemann und ich, wir beide Sachen haben, also bedienen wir auch so, ne, hast du so alle Geschlechter und auch ein paar technische Sachen und hier so Krimskrams und ich finde so einmal im Jahr so einen richtig coolen Flohmarkt zu machen, ist auch immer voll witzig, weil es irgendwie, ja, du bist so 1:1 an den Leuten, die das so kaufen und ich habe, also doch, ich finde, das macht schon Spaß.
Weckt auch wieder so ein bisschen Kindheitserinnerungen, oder? Wenn man da früh morgens sich auf seiner Decke ausgebreitet hat und eigentlich die liebsten Spielzeuge, die man aber ja eigentlich nicht mehr benutzt hat, verkauft hat. Also ja, guter Impuls. Also alle, die jetzt hier zuhören, kann ja man für sich
kommt
überprüfen.
Der Frühling, jetzt kommt der Sommer.
Genau,
da lohnt sich immer
wo
mal
ist
so
der nächste Flohmarkt.
Genau. Und auch mal zu schauen, was gibt es vielleicht in meiner Nähe? Na, wo kann ich günstig gebraucht gut shoppen. Also es ist ja immer, ich glaube schon, dass man lokal da einfach für sich ein bisschen Glück braucht, dass es dort gute Läden gibt. Aber es gibt oft immer noch eine kleine Zweitverwertungschance für ein bisschen Kohle.
Deep Dive.
Liebe Kerstin, liebe Isabel, schön, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich auf unser Gespräch. Mögt ihr euch kurz vorstellen, erzählen, welche Inspiration hinter Mille Maus steht und wie ihr darauf gekommen seid?
Erstmal danke für die Einladung. Also ich bin Kerstin. Wir, Isabel und ich, haben Mille Maus gegründet, weil wir Eltern gerne inspirieren möchten, ihren Kindern einen bewussten Umgang mit Geld beizubringen, damit sie eine finanzielle, eine unabhängige Zukunft haben und eine sichere Zukunft, weil ich persönlich wurde nicht finanziell gebildet als Kind. Und das liegt mir voll am Herzen, das selber für meine eigenen Kinder zu machen und auch andere dann mit auf die Reise zu nehmen.
Ich durfte ja schon mal in euer Buch reinschnuppern und weiß, es geht um eine Maus, die Geld verdienen möchte, um ihre Freundin auf den Jahrmarkt einzuladen. Und die Maus hat ein System, um ihr Geld einzuteilen, mit drei verschiedenen Töpfen, also zum Ausgeben, zum Sparen und zum Spenden. Warum habt ihr genau diese Struktur gewählt und welche Lektionen sollen Kinder, aber auch Eltern aus der Geschichte mitnehmen?
Wir haben die Struktur gewählt, um so ein bisschen mehr Kontenmodell, was ja viele Erwachsene auch nutzen, für Kinder umzumünzen. Also die Kinder sollen direkt am Anfang ihr Taschengeld aufteilen auf diese drei Töpfe oder auch auf, müssen nicht die drei sein, können auch vier sein oder nur zwei. Also es soll ganz modular sein, nur dass man eben direkt sein Taschengeld nicht in den Geldbeutel packt, sondern dass man es wirklich aufteilt und einen Teil zum Sparen eben zurückhält. Und nur diesen Teil, den man fürs Ausgeben verwendet, dass der eben auch nur ausgegeben wird. Und uns war wichtig, anderen auch Werte mitzugeben, dass man eben auch anderen, die nicht so viel haben, dass man Verantwortung übernimmt, deswegen auch der Spendentopf. Und genau, das münzt eigentlich direkt mit den Lektionen, die wir auch mitgeben wollen, weil also als wichtigstes sehen wir natürlich Verantwortung für die Kinder, Verantwortung aber auch für die Gesellschaft. Es geht aber auch bei uns ums Thema Freundschaft, weil Geld ist wichtig, ein sehr wichtiges Thema, aber man sollte nicht vergessen, dass Freundschaft und Familie eigentlich viel wichtiger ist. Und bei uns geht es auch darum, Geld nicht nur auszugeben, aber wie man einfach Geld verwaltet, wie man aber auch Geld verdient, dass es Spaß machen kann, Geld zu verdienen und dass man aber auch nicht jedem Impuls einfach nachgibt, jedem Impulskauf, einfach das Geld für bestimmte Sachen ausgibt, sondern dass man auch sich überlegt und nachhaltig sein Geld ausgibt. Also man soll nicht nur sparen, es soll auch Spaß machen, Geld auszugeben, aber bewusst. Also was erfüllt mich mit Freude, für was gebe ich gerne Geld aus?
Jetzt sind wir bei den Finanzheldinnen eine sehr weiblich geprägte Community und daher die Frage, warum besonders Mütter eine Schlüsselrolle haben, wenn es darum geht, einen guten Geldumgang für Kinder zu prägen und das dann auch weiterzugeben.
Also die Mütter sind ja schon öfter mal länger mit den Kindern zusammen als die Männer. Und ganz ehrlich, wenn ich so überlege, was meine Mama mir beigebracht hat, was sie von ihrer Mutter gelernt hat, also das Thema Geld ist so, das war in der Geschichte der Frauen, würde ich sagen, so ein bisschen wurde das so beiseite geschoben. So die Männer kümmern sich immer um das Geld. Und ich finde, heutzutage dürfen sich natürlich auch mehr die Frauen drum kümmern und auch ihren Kindern dann so dieses, diese Gedanken zu Geld weitergeben, dieses Verhalten, dieses, was man, ne, wie man über Geld spricht, das dürfen die Mütter vor allen Dingen auch, die dürfen sich mal da so ein bisschen bewusst drüber werden. Ja, was glaube ich eigentlich und was gebe ich auch unbewusst meinen Kindern weiter, weil dieses Unbewusste, das ist so tricky. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da mal so sich selber bewusst wird, ja, was ist es eigentlich, was gebe ich da weiter und dann genau das einfach im Alltag vorleben.
Was ist da dein Tipp, dass man sich, bevor man sich groß Mühe gibt, die Werte und den richtigen Umgang weiterzugeben, erstmal über sich selbst bewusst zu werden und kennenzulernen, was gebe ich denn vielleicht unbewusst weiter, was du gerade angesprochen hast?
Ich finde ja, so dieser Umgang mit Geld, wenn du das deinen Kindern beibringst, dann fang am besten schon bei dir an, bevor du Kinder überhaupt hast, dass du dann schon mal guckst, sich mit dir selber beschäftigst und einmal so guckst, was habe ich selber als Kind gelernt? Wann habe ich den ersten Umgang mit Geld gelernt zum Beispiel? Was wurde immer gesagt? Diese Sprichwörter, so über Geld spricht man nicht, Geld wächst nicht auf Bäumen, so dieses diese ganzen Sätze. Und wenn man sich die einmal runterschreibt, als ich das erste Mal gemacht habe, dachte ich, oh meine Güte, das ist ziemlich viel und das ist sehr, sehr negativ behaftet. Und wenn man sich da auch mal bewusst wird und dann so, ah ja, klar, wenn ich das glaube, was passiert denn dann im Außen? Und natürlich sind das nicht immer die Sachen, die ich haben möchte, aber kein Wunder, wenn ich davon tief im Inneren überzeugt bin. Genau, also da darf man wirklich bei sich auch erstmal anfangen.
Welche Verhaltensweisen sind denn besonders hilfreich, um Kinder finanziell zu fördern, auch in ihrer Entwicklung?
Ich glaube, wichtig ist, dass man Geld sichtbar macht. Also dass Kinder mitbekommen, was Eltern im Hintergrund alles oder eben nicht im Hintergrund, was alles mit Geld geregelt wird und dass man das eben nicht einfach so macht, wenn die Kinder schlafen oder wenn sie nicht da sind, sondern dass man die Kinder da mitnimmt, dass man eben mit denen gemeinsam das erlebt. Und sei es zum Beispiel auch wichtig, ist Bargeld zu haben für Kinder, weil wir alle neigen ja dazu, eher mit dem Handy zu zahlen oder mit der Karte. Und dann ist irgendwie diese, dass das Geld als Tauschmittel verwendet wird, ist für die Kinder gar nicht sichtbar. Und deswegen ist es wichtig, für Kinder erstmal mit Bargeld anzufangen. Vielleicht auch, wenn man kleine Kinder hat, auch mal wieder bewusst mit Bargeld zu bezahlen, um dann da das einfach für die erlebbar zu machen. Und auch sich selber bewusst zu machen, wie spricht man über Geld oder wie denkt man auch selber über Geld, und die Kinder da einfach mitzunehmen. Oder ich finde auch wichtig, wenn man den Kindern so ein bisschen Verantwortung übergibt, sei es mit dem Taschengeld, dass man die auch wirklich selber das Geld verwalten lässt und das für die Kinder einfach schön ist, selber entscheiden zu können, für was sie das dann ausgeben möchten.
Hast du ein Beispiel, wie man jetzt im Alltag so ein typisches Erwachsenengespräch über Geld mit den Kindern aber vereinen kann?
Ja, zum Beispiel beim Einkaufen, dass ich wirklich nicht mich einfach für ein Produkt entscheide, sondern dass ich den Kindern bewusst sage, ich entscheide mich heute für diese Butter, weil ich nehme die zum Backen. Und das ist die günstigste oder heute entscheide ich mich dafür, mein Geld da und da dafür auszugeben, einfach damit die mitbekommen, wie man überhaupt darüber denkt und warum man sich bewusst für Sachen entscheidet. Oder auch, wenn wir den Urlaub planen, dann einfach die Kinder aktiv mitzunehmen. So, ich würde auch gerne nach Mauritius fliegen, aber das kostet eben Summe X. Und wenn wir jetzt unseren Urlaub in Italien planen, dann steht dem ein anderer Betrag gegenüber. Einfach damit Kinder dann schon so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen.
Welche Empfehlungen gibt ihr denn konkret für Familien, die finanziell vielleicht ein bisschen knapper aufgestellt sind?
Mhm. Auch wenn man jetzt etwas weniger Geld zur Verfügung hat, finde ich es trotzdem wichtig, Geld aufzuteilen. Es muss ja nicht der super hohe Betrag sein. Es reicht ja auch, wenn die Beträge etwas kleiner sind. Aber zumindest, dass man diese Gewohnheit, dass man die schon als Kind mitbekommt, weil dann wirst du es sehr wahrscheinlich im Erwachsenenalter auch machen. Und dass man da guckt, vielleicht, wenn das Geld auch knapp ist, wie könnten vielleicht die Kinder auch selber schon ihr eigenes Geld verdienen mit Sachen, die sie zum Beispiel verkaufen, wenn sie es nicht brauchen, dass sie, dass da schon mal auch dann zum Beispiel ein bisschen Geld reinkommt und sie sich dann auch nachher total selbstwirksam fühlen und dieses Gefühl haben, wow, ich kann ja auch mit meinem, ne, wenn ich einen Wert bringe, kann ich auch mein eigenes Geld verdienen. Und ich weiß noch damals, als ich mein erstes Geld verdient habe, da war ich 16, bin ich auch arbeiten gegangen. Und das war so ein krasses Gefühl, so dieses, boah, krass, ich kann mein eigenes Geld verdienen. Und genau, dass man da vielleicht ein bisschen die Kinder unterstützt.
Ja, ich erinnere mich auch noch daran, die ersten Flohmärkte oder auf Dorffesten den Pfand einsammeln und mit Körbchen umherrennen und dafür Geld bekommen. Also das sind ja dann ja die ersten Einnahmequellen bei mir gewesen.
Ich habe mir so einen kleinen Bügel-Service aufgebaut. Ich bin in der Nachbarschaft rum und habe gefragt, ob die nicht Hilfe brauchen und Unterstützung beim Bügeln. Und habe dann immer die Klamotten eingesammelt, die bis zu einem bestimmten Tag alle gebügelt und dann wieder vorbeigebracht. Und habe das dann so ein bisschen ausgebaut, nicht nur in meiner Straße, sondern auch in der nebendran. Und dann, genau, damit so mein erstes Geld verdient.
Ja, das ist schon eine richtige unternehmerische Tätigkeit, würde ich sagen. Ja. Nicht schlecht. Sehr gut. Was sind denn aus eurer Sicht so die wichtigsten Must-Haves jetzt für eine Struktur in der Gelderziehung und wenn man sich so überlegt, okay, was sind jetzt erstmal so die Basics, die man auf jeden Fall gemacht haben sollte als Eltern?
Also ich finde als Eltern, wenn das Kind geboren ist, das haben wir auch gemacht, ein Depot einzurichten für die Kinder, weil dann kann das Geld halt schon richtig früh arbeiten. Ist jetzt die Frage, ob man das Geld, ob man das Depot auf das Kind anmeldet oder auf sich, das darf jeder für sich selber entscheiden. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig, dass die Kinder dann einfach ja, mit einer guten Basis quasi starten später. Und dann würde ich sagen, die Basics, ja, dieses Töpfe-Modell, würde ich sagen, dass wenn die Kinder Taschengeld bekommen, dass das auch eins der Basics ist. Wie man das nachher aufteilt, ist eben selber überlassen. Aber ich finde, diese beiden Sachen gehören so zu den Basics.
Das heißt, die drei Töpfe sind schon auch die Basis dafür, wenn man Taschengeld bekommt. Und das handhabt ihr auch so bei euren Kindern?
Wir persönlich haben sogar vier. Wir haben eins zum Ausgeben, Sparen, Spenden und zum Investieren.
Mhm.
Was in dem Investieren-Topf landet, das ist das, was wir dann nachher aufs Depot überweisen oder was die Kinder nehmen können, um zum Beispiel eine kleine Unternehmung zu starten. Wenn sie jetzt zum Beispiel draußen Eistee verkaufen wollen oder Kekse backen wollen, dass sie dann von dem Geld auch einkaufen gehen und sich dann auch notieren, was habe ich denn ausgegeben und nachher gucken, wie viel habe ich dann eingenommen, dass wir da aus dem Investierentopf auch dieses Geld dafür nehmen.
Und die Kinder dürfen komplett frei entscheiden, wie viel sie in jeden Topf geben oder wie können Eltern das dann auch gut begleiten?
Also wir zum Beispiel geben jetzt nicht in jeden Topf das Gleiche rein. In dem Ausgebentopf landet aktuell das, was diese ganzen Taschengeldtabellen vorgeben, diese Empfehlungen. Das sind ja ungefähr, ist das glaube ich das, was in welcher Klasse man ist. Wenn du in der vierten Klasse bist, kriegst du 4 Euro Woche ungefähr. Das ist das, was in der Ausgebenspardose bei uns landet. Aber dann unterschiedlich ist das, was da in den anderen Spardosen landet. Da haben wir keinen festen Betrag. Der ändert sich auch immer, je älter das Kind wird. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Geldgeschenk kommt zum Geburtstag, was dann für irgendwas Bestimmtes gedacht ist, ja, dann können sie das natürlich dafür natürlich auch ausgeben. Wenn jetzt aber so generell Geld reinkommt, bin ich schon in dem Team dafür, dass das alles in diesen Trichter landet und dass das alles auf diese Töpfe verteilt wird.
Gibt es da so Übungen oder Rituale, die man im Alltag gut integrieren kann und die dann sowohl den Eltern als auch den Kindern Spaß machen, um so zu lernen, wie teile ich am besten mein Geld auf?
Ich glaube, wichtig ist, dass man es auf jeden Fall regelmäßig macht. Also das Ritual sollte sein, dass es wirklich immer einmal in der Woche zum Beispiel oder einmal im Monat stattfindet, damit auch die Eltern es nicht vergessen. Also Kerstin sagt auch, sie vergisst es manchmal, den Tag. Und dass man einfach so sich einen Reminder in den Kalender setzt oder es zum Ritual macht, immer sonntags nach dem Frühstück. Einfach, das ist alles, was man so sich als Gewohnheit aneignet, da muss man gar nicht mehr drüber nachdenken. Das macht man einfach automatisch. Und es sollte auf jeden Fall nicht mit so einem Druck verbunden sein. Also es soll den Kindern auch Spaß machen. Und wenn sie jetzt zu einer bestimmten Uhrzeit da keine Lust drauf haben, dann machen wir es halt dann doch wann anders. Also es geht einfach darum, das zwar als Gewohnheit zu integrieren, aber es soll kein so ein Muss sein. Also die Kinder sollen im Idealfall, dass sie einfach von sich aus Lust drauf haben und wollen. Und um es mit Spaß so ein bisschen zu integrieren, kann man ja es auch mit so Challenges verbinden, dass man sagt, wir gucken mal, haben wir diesen Monat genauso viel gespart wie die letzten oder schaffen wir es nächsten Monat noch ein bisschen mehr zu sparen? Einfach so ein bisschen ein Spiel draus zu machen und das für die Kinder als schönes Ritual zu gestalten.
Und wahrscheinlich dann auch so ins Gespräch zu gehen, für was möchtest du denn sparen? Was ist der nächste große Wunsch, den du dir selbst erfüllen möchtest? Wie viel kostet das? Wie lange kann es dauern? Also da wahrscheinlich dann auch bisschen ins Rechnen zu kommen, oder?
Genau, ist eigentlich ein super Grund, um auch ein bisschen einfach über Geld im Allgemeinen zu sprechen, auch drüber zu sprechen, für was haben wir es denn im letzten Monat das Geld von der Ausgeben-Spardose ausgegeben und würdest du es jetzt im Nachhinein immer noch dafür ausgeben? Hat es dich erfüllt oder war es das wert? Einfach diese Reflexion im Nachhinein und auch dann vielleicht eigene Erfahrungen zu teilen. Also ich erzähle meinen Kindern dann auch, für was habe ich eigentlich mein Geld ausgegeben? Und vielleicht auch den ein oder anderen Fehlkauf, den ich jetzt dann vielleicht im Nachhinein nicht mehr tätigen würde.
Und hast du da schon gespiegelt bekommen, dass sich deine Erfahrungswerte auf die Kinder übertragen und sie vielleicht dann reflektieren, das brauche ich oder brauche ich eigentlich nicht, weil Mama hat es auch nicht gebraucht?
Das würde ich mir wünschen, ja. aber tatsächlich ist es oft so, dass die Kinder schon ganz klar wissen, was sie wollen und sie reflektieren schon, dass jetzt die fünfte Puppe nachher dann doch rumlag. Aber oft ist es so, dass es jetzt nicht, im Moment noch nicht, sie sind vielleicht noch ein bisschen zu klein dazu, aber dass sie sich noch nicht so an meinen Beispielen entlanghangeln. Aber ich glaube, dass man einfach, meine Kinder sind jetzt auch noch sehr klein, die sind ja 3 und 6. Und ich glaube, wenn die das einfach jetzt schon alles hören, auch wenn ich weiter erzähle, dann werden die das später hoffentlich dann verinnerlichen.
Ja, und allein die Konsumentscheidungen schon ein bisschen im Inneren weitergetragen werden. Wann oder wie entscheide ich mich für den nächsten Kauf oder warum auch nicht? Jetzt habt ihr mit den 3 Töpfen ja auch einen fürs Spenden. Und wir haben uns gefragt, ob alle Familien das auch so für sich umsetzen können. Oder jetzt gerade, wenn Taschengeld ja auch nicht bei jeder Familie ein Thema ist, wie dann diese Lernexperimente genauso gut zur Verfügung stehen können oder wie sich ja das Konzept auch auf die Familien übertragen lässt, deren Budget eher knapp ist. Habt ihr da Erfahrungswerte oder vielleicht auch alternative Ideen?
Mhm. Ja, ich glaube, es gibt schon bestimmt ein paar Leute, die fragen, warum soll ich überhaupt spenden? So, ich habe ja noch nicht mal selbst genug. Also wir finden schon, dass so dieses der Gesellschaft etwas zurückgeben, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und selbst wenn es nicht viel Geld ist, sondern nur, weiß ich nicht, ein paar Euros, ist das ja auch schon, ne, wenn die Kinder da mit ihrem Euro irgendwo hingehen und das irgendwem geben oder irgendwie im Tierheim irgendwie Geld abgeben, ist ja auch schon eine große Geste. Und man kann natürlich, wenn das Geld wirklich knapp ist, man kann ja auch zum Beispiel alte Sachen spenden, die man zum Beispiel gar nicht mehr braucht. Oder man kann auch Zeit spenden, ne, dass man dann zum Beispiel in Tierheim Gassi geht mit den Hunden oder was weiß ich. Aber es muss nicht unbedingt immer Geld sein, was es dann nachher ist. Ich finde, wenn man auch Zeit oder andere Sachen spendet, hat das auch den gleichen Effekt.
Was sagt ihr dann aber Eltern, die das für sich selbst noch gar nicht so leben? Im Prinzip ist es ja dann auch eine Begleitung für Eltern, das für sich selbst erst zu etablieren, damit man es auch dem Kind weitergeben kann. Oder andersrum funktioniert es ja nicht.
Also ich finde tatsächlich, dass man das Thema auch gemeinsam angehen kann und gemeinsam da reinwachsen kann, dass man vielleicht erstmal damit startet, das Taschengeld von den Kindern aufzuteilen und dann vielleicht auch selber sieht, das Prinzip ist so simpel und eigentlich auch gut für mich umsetzbar, dass ich mein Gehalt, wenn es direkt aufs Konto kommt, dass ich es dann eben nicht dort lasse, sondern dass ich es auch mir aufteile auf verschiedene Konten und dass ich dann eben auch nicht dazu tendiere, es auszugeben. Also das, was ich nicht mehr sehe, kann ich ja auch nicht mehr ausgeben. Auch wenn ich weiß, theoretisch liegt auf einem anderen Konto, ich kann jederzeit darauf zugreifen, aber ich mache es dann einfach nicht. Und ich finde, dass man mit den Kindern gemeinsam da so in ein System reinwachsen kann und dadurch vielleicht auch noch mehr versteht, wie sinnvoll das eigentlich ist und das dann mit den Kindern gemeinsam umsetzen. Das ist eigentlich der größte Lerneffekt auch für die Kinder, wenn die dann sehen, dass auch die Eltern das genauso machen und wenn die Eltern die Kinder so ein bisschen mitnehmen auf die Reise und andersrum.
Ja, sehr schöne Idee. Wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge zu Geldspenden vor allem gemacht. Also da ging es um Effektivspenden. Die verlinke ich mal in den Shownotes für alle, die vielleicht in diese Richtung sich auch nochmal informieren möchten, wie man das Maximale aus seinem gespendeten Geld dann auch rausholen kann und worauf man dann auch achten kann bei der Auswahl der ja, Partner im Prinzip, an die man spendet. Aber ihr beide, was sind so zusammengefasst die wichtigsten Botschaften, die Eltern aus dem Buch und aus euren Mille-Maus-Produkten und unserem Gespräch jetzt hier mitnehmen sollten?
Ich würde sagen, macht Geld normal. Also es soll ein ganz normaler Bestandteil im Alltag sein. Spricht drüber, macht was damit und kehrt es nicht so unter den Teppich. Und guckt wirklich, dass ihr ja einfach, also die Kinder dazu animieren, inspirieren, was zu tun, damit sie halt später, wenn sie erwachsen sind, keine Geldsorgen haben.
Und einfach vorleben. Also alles, was zum Thema Geld gehört, dass es kein Tabu sein soll, dass man drüber spricht, wie man es ausgibt. Einfach einen gesunden Umgang mit Geld vorleben, auch wenn man selber sich immer wieder dran erinnern muss. Also auch wir, finde ich, müssen ganz oft noch, obwohl wir uns sehr viel mit dem Thema beschäftigen, tendieren wir auch, oder ich, auch oft zu einem Impulskauf und dann halte ich mal nochmal kurz inne und denke mir, ah nee, brauche ich das jetzt wirklich? Schlafe ich nochmal eine Nacht drüber und das einfach dann nicht nur zu denken, dass es nicht alles nur im Kopf passiert, sondern die Kinder dann einfach mitzunehmen.
Super. Ich danke euch beiden. Es wird sicherlich auch noch mehr von euch wahrscheinlich an Content auf euren Profilen geben. Also da kann gerne jeder auch mal reinschnuppern. Und wir machen ja auch noch etwas Content zusammen. Also da auf jeden Fall am Ball bleiben. Und an alle, die jetzt zugehört haben, ich hoffe, es konnte jeder etwas mitnehmen für sich im Alltag direkt umsetzen. Und wie Isabel gerade gesagt hat, nicht nur im Kopf Geldentscheidungen überlegen und treffen, sondern vor allem kommunizieren. Vielen Dank, ihr beiden, und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, dass ihr da sein durft.
Community Corner.
Liebe Svetlana, wir haben eine Frage aus der Community bekommen und die lautet: Wie schaffe ich es, in 10 Jahren Geld für das immer teurer werdende Leben zu haben? Ich möchte nicht nur fürs Alter sparen.
Ja, schöne Frage. Verstehe den Wunsch auch dahinter. Betrifft ja viele, ne? Gerade wenn wir jetzt hören, Thema Rente, nur noch Basisrente. Das heißt, wir müssen, und in dem Fall wirklich mal müssen, alle was in unsere private Altersvorsorge tun und das eigentlich, sobald wir Geld verdienen. Und da kann ich schon verstehen, dass da das Gefühl bleibt, ich kann gar nicht mehr im Hier und Jetzt leben, sondern ich bin halt nur sozusagen schon mit 25 oder 30 auf meine Rente zugewandt. Aber sagen wir jetzt mal so, es gibt von der Sache her ja 2 Schrauben, an denen wir so drehen können. Es ist zum einen, entweder erhöht man sein Einkommen oder du reduzierst deine Ausgaben oder du machst eine Kombination aus beiden. Und damit das gut funktioniert, ist die Grundvoraussetzung einfach, dass man gut budgetiert und dass man seine Geldflüsse kennt. Und wenn man seine Ausgaben reduzieren möchte, damit man mehr Geld für sich zur Verfügung hat, bedarf es eben eines sehr guten Ausgabenmanagements. Und nur so schafft man sich finanzielle Träume und das dann auch vielleicht in 10 Jahren. Und daher finde ich, braucht es immer so ein aktives Zutun von uns, um die beiden Schrauben, finde ich, so bestmöglich zu justieren. Also daher würde ich immer sagen, hier als erstes immer einmal seine Budgets klären und diese auch zu leben. Und als zweiten Punkt immer die persönliche Gehaltsentwicklung im Blick behalten. Auch hier immer schauen, regelmäßig sein Gehalt verhandeln, regelmäßig aber auch mal einen Marktvergleich durchzuführen. Was zahlen andere Firmen? Wie stehe ich da? Brauche ich vielleicht noch eine Zusatzqualifikation, um mehr Geld zu verdienen? Also diese beiden Schrauben für sich aktiv im Blick zu halten. Daher wäre hier auch immer mein Tipp, hier immer eher aktiv zu sein als reaktiv. Das macht uns auch ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Energie. Und auch immer so mit seinen eigenen Wert im Blick behalten und sich priorisieren, damit wir auch wirklich genügend verfügbares Geld haben, um zu leben und vorzusorgen. Beides ist schon möglich, wenn man, finde ich, wenn man sich gut priorisiert und auch gut budgetiert.
Das war's schon wieder und wie immer gilt, bei Fragen schreibt es uns in die Kommentare oder als Direktnachricht auf Instagram. Lasst uns Feedback da, verteilt Sterne für den Podcast und teilt ihn mit anderen Finanzheldinnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.